predige über die neue Jahreslosung, die hier vorne hängt. Wahrscheinlich kann man sie nicht lesen, weil die Beleuchtung dazu fehlt. Aus Offenbarung 21, Vers 6, da ist die Rede: Gottes, ich will dem Dürstenden geben aus der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich will dem Durstigen geben aus der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Oder eigentlich wörtlich übersetzt: Ich will dem Durstigen geben aus der Quelle des Lebens umsonst, des ewigen Lebens umsonst. Ja, ich nehme an, Sie werden auch öfters im Fernsehen Werbung sehen. Und da wird ja auch für Getränke geworben. Ja, so in der Fußballpause irgendwo, dann so alkoholfreies Bier oder andere Werbung nach dem Motto: Trink dich fit, oder irgendein hochprozentiges Getränk, was dann eine gute Partyatmosphäre verspricht. Ja, ganz interessant, was da so alles angeboten wird. Jeder von uns trinkt viel, hoffentlich auch genug, damit es auch gut ist für seinen inneren Kreislauf. Ja, die Frage, aber all diese Getränke, die wir haben, stillen ja den Durst immer nur vorübergehend und müssen dann wieder erneuert werden. Hier bei diesem Durst ist eigentlich ein anderer Durst gemeint, der Lebensdurst. Lebensdurstig ist jeder. Junge Leute wollen was erleben in ihrem Leben. An Weihnachten werden die meisten Seitensprünge vollzogen, weil die Leute eben auch was erleben wollen in dieser Zeit. Man kann vieles ansteuern, um irgendwo seinen Lebenshunger zu stillen, natürlich auch mit Leistung, mit Geld, mit Urlaub, mit tollen Plänen, auch mit freundlichen und netten Menschen natürlich. Aber es ist immer die Frage, wie lange wird so ein Lebensdurst gestillt? Ja, wenn ich daran denke, Lebensdurst, wonach verlangen die Menschen? Eigentlich wollen sie geliebt werden, das ist der Hauptdurst. Sie suchen Anerkennung, Geborgenheit, Wertschätzung, Hoffnung, ein Sinn in ihrem Leben. Das ist eigentlich das, wonach sie verlangen. Bei uns fängt ja nicht nur das neue Jahr an, sondern auch die fünfte Jahreszeit hat begonnen für manchen. Da sucht man dann auch wieder eine Erfüllung in diesem oder jenem Bereich, die wahrscheinlich auf Dauer ja nicht kommt. Es gibt ein Zitat von Goethe, da heißt es: Im Genuss verschmachte ich vor Begierde. Das heißt, ich genieße etwas und stelle fest, es reicht nicht. Ich brauche mehr davon. Ja, wie ist das bei Jesus, wenn er sagt, dass er aus der Quelle des Wassers des Lebens gibt umsonst? Jesus hat ja gepredigt, wer das Johannesevangelium mal gelesen hat, da sagt er unter anderem: Wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Jesus stand da nicht etwa mit irgendeinem Kanister voller Saft oder Wasser da, sondern ist die Frage, was hat er zu trinken angeboten? Die Antwort ist relativ einfach: Sein Wort ist dieses Lebenswasser, das wir brauchen. Und an der Stelle merkt man drei Schritte, wie man zum Glauben kommt. Der erste ist, wenn jemand dürstet. Das heißt, da muss eine innere Bereitschaft da sein: Ich möchte etwas sozusagen Neues entdecken, was mir hilft. Dann geht der zweite Punkt: Der komme zu mir. Das heißt, er muss etwas tun, er muss sich bewegen. Ihm fällt nicht alles in den Schoß. Zu Jesus kommen, gut, gibt es viele Möglichkeiten. Die direkte ist natürlich irgendwann dann das Gebet. Aber eine Vorform ist das Gespräch mit anderen Christen. Gute christliche Literatur erst einmal zum Einstimmen, um die Richtung zu finden. Aber eben letztlich komme ich zu ihm im Gebet. Jesus ist mir so nah wie das Gebet in meinem Mund und Herzen. Ja, wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Das heißt, bei dem, was ich dort angeboten bekomme, muss ich es aufnehmen. Trinken ist ja ein Akt, wo ich etwas in mich hineinhole. Ja, und so ist es auch mit Gottes Wort und mit Jesus. Erst wenn er in meinem Herzen wohnt, habe ich das Geschenk des ewigen Lebens. Ja, wie sieht es aus bei so einer Predigt wie hier? Eine Predigt enthält ja hoffentlich immer Gottes Worte auch. Und da ist immer die Frage: Erreicht sie mich persönlich oder ist das so, es predigt? Und wenn ich dann hinterher so ein volles Glas habe mit diesem Gotteswort, trinke ich das dann oder schütte ich es aus? Das heißt, nehme ich es an oder ist es eigentlich unbedeutend für mich? Beispiele aus der Bibel über fließendes Segenswasser gibt es viele. Alten Testament, als das Volk murrte in der Wüste, sie hatten nichts zu trinken, sagte Gott dem Mose, schlage den Felsen und dann kommt Wasser raus. Und dann kam Wasser raus. Der Felsen ist ja ein Bild für Jesus, der ans Kreuz geschlagen wurde und uns die Segenströme seiner Liebe und seines Friedens schenkt. Später waren sie in derselben Lage wieder, ein paar Jahre später, und Gott sagte nicht mehr, schlage den Felsen, sondern rede mit dem Felsen. Das ist ja auch ein Bild für uns, der auferstandene Jesus wird nicht mehr ans Kreuz geschlagen, sondern ich kann mit ihm reden und tue das gerne jeden Tag und erlebe auch Gottes Segen dabei. Als das Volk Israel über den Jordan in das gelobte Land zog, kamen sie nach Jericho und haben das erobert und der Josua hat dann die Stadt ja eigentlich vernichtet und unter einen Fluch gestellt. Das heißt, verflucht sei derjenige, der sie wieder aufbaut. Wenn er den Grundstein legt, soll er seinen ältesten Sohn verlieren und wenn er die Stadttore einsetzt, seinen jüngsten Sohn. Einige Jahrhunderte später wurde sie wieder aufgebaut und als derjenige die Grundsteine legte, starb sein ältester Sohn, als die Stadttore eingesetzt wurden, sein jüngster Sohn. Und später kam da dieser Prophet Elisa hin und die Leute sagten, hier kann man wunderbar wohnen. Nur ein Problem haben wir, das Wasser ist bitter. Kann man sich vorstellen, dass an einem verfluchten Ort das Wasser bitter ist. Das heißt ungenießbar. Was hat der Elisa getan? Er hat sich Salz geben lassen und hat das Salz da reingeschüttet und dann wurde das Wasser genießbar. Ist ja eigentlich ein Widerspruch, wenn man in bitteres Wasser noch Salz reinkippt, wird es ja eigentlich noch bitterer, wenn man so will. Aber Salz in der Bibel ist ein Bild für das Evangelium von der Liebe Gottes und mit diesem Evangelium von der Liebe Gottes kann man Bitterkeit heilen. Vielleicht gilt es auch an diesem Abend für diesen oder jenen. Mit der Kraft der Liebe Gottes kann man Bitterkeit im Herzen heilen. Ja, dann gibt es so einen schönen Vers in Jesaja 58, Vers 11. Dass Gläubige sind wie ein wohlbewässerter Garten, wie ein Wasserquell, der nie versiegt. Das heißt, auch Gläubige können selber zu einer Stätte des Segens werden. Ja, ein Wasserquell, der nicht versiegt und auch Segen beinhaltet für andere. Später gab es dann, wer Hesekiel mal gelesen hat, da taucht ja ein neuer Tempel auf und aus diesem Tempel fließt eine Quelle unter der Tür durch und fließt hinab in das tote Meer. Wird dabei immer größer zu einem Fluss, in dem es sogar Fische gibt. Und das Tolle ist, als diese Quelle dann das tote Meer erreicht, wird aus diesem bitteren, salzhaltigen Wasser genießbares Süßwasser, das auch Leben ermöglicht. Das ist wieder so, dass eben diese Segenströme Gottes Bitterkeit wegnehmen und heilen und sozusagen auch unser Leben genießbar macht. Ich habe ein nettes Beispiel mal gelesen von einem 5-jährigen Mädchen, das im Sommer in eine Glasscherbe getreten war. Sie lief barfuß und die Eltern haben sie dann zum Arzt gebracht, weil der Schnitt doch so tief war, dass er irgendwie behandelt werden musste. Der Arzt hat dann das Mädchen gefragt, und tut's weh? Die Eltern mussten ja so Formulare erstmal ausfüllen, was da so alles üblich ist. Und das Mädchen sagte, ja, es hat die ganze Zeit wehgetan, aber im Auto habe ich dann gebetet und dann hat es aufgehört, weh zu tun. Und da sagte er, das ist ja gut, wenn du betest und es aufhört, weh zu tun. Und da fragte das Mädchen den Arzt, und betest du auch? Sagte er, eigentlich nicht. Ja, das solltest du aber tun. Ja, wie macht man das dann? Gebet ist kinderleicht. Und dann hat sie als Kind ihm erklärt, wie man betet. Ja, dass man mit Jesus redet oder eben Gott mit als Vater anredet. Sie wurde dann verarztet und die Eltern kamen, haben sie dann wieder mitgenommen. Ja, am nächsten Morgen rief der Arzt bei der Familie an und wollte das kleine Mädchen sprechen, nicht etwa die Eltern. Und sagte ihm, weißt du, ja, ich habe angefangen zu beten. Und ich gehöre da jetzt auch dazu. Es war insofern beeindruckend, weil das der letzte Arbeitstag des Arztes gewesen war. Er ging jetzt in Rente, hat dann aber als ein Mann, der viel Zeit hatte, eine ganze Reihe von Menschen dann noch zum Glauben an Jesus geführt. Das heißt, er wurde gesegnet und war ein Segen für andere. Ja, Gottes Wort ist dieses Quellwasser des Lebens. Wir hatten hier vor vielen Jahrzehnten mal eine Jugendwoche in dem katholischen Pfarrheim in Hausen, 1972, also schon ein paar Tage her. Und da habe ich dann auch einem Jugendlichen da so die vier geistlichen Gesetze erklärt. Das sind so vier Punkte über den Glauben. Und daneben stand einer, der hat nur zugehört, der hat gar nicht mitgeredet. Aber der ist zum Glauben gekommen und die meisten kennen ihn. Das ist der Pedro Rodriguez, Zwischenpastor in Spanien. Ja, einfach schön. Er hat dann auch seinen Glauben seinen Freunden gleich bezeugt. Die waren eigentlich als Störungstrupp da alle hingekommen, hatten so mit Toilettenpapier geworfen und solche Dinge gemacht. Aber jetzt hatte Gott sie erreicht oder ihn erreicht. Ja, und das ist schön. Es war dann interessant. Ich denke, da kam noch eine junge Dame auch zum Glauben, ein Mädchen. Und die Eltern sind erstaunlicherweise nicht immer begeistert, wenn Kinder gläubig werden. Ich sagte, gibt's in der Schule keine Schulaufgaben, die du zu lösen hast, dass du hier anfängst, in der Bibel zu lesen? Und hat dann in einer inneren Aggression diesem Mädchen die Bibel aus der Hand gerissen, auf den Boden geworfen. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ich sagte, gut, wenn ich die Bibel nicht lesen kann, gehe ich zu meiner Freundin und lese sie dort. Das war der Mutter natürlich dann sehr peinlich. Insofern hat sie ihr die Bibel wieder zurückgegeben. Ja, interessant, Gottes Wort gehört dazu, wenn ich im Glauben wachsen will, weil es das Wasser des Wortes Gottes ist, das mich stärkt. Gibt es viele schöne Sprüche darüber, eingeprägtes Wort prägt sich aus. Eingeprägtes Wort prägt sich aus. Ich nehme an, viele kennen viele Dinge auswendig, manche kennt halbe Schlagerserien auswendig. Mit Gottes Wort ist das oft etwas spärlicher. Aber ich ermutige dazu, Bibelverse auswendig zu lernen, einschließlich der Stelle, wo sie stehen, damit man sie auch wiederfindet oder auch weitergeben kann. Eingeprägtes Wort prägt sich aus. Ich sprach mal mit einem jungen Mann, nicht hier am Ort, so nach einem Jugendabend und fragte ihn, wie geht's da so im Glauben? Sagt er, naja, so seit einem Vierteljahr nicht mehr so gut, eigentlich lese ich, habe ich da keine stille Zeit mehr. Dann unterhielten wir uns weiter, ich lief so neben ihm her und er sagte, nein, in der Schule läuft es zurzeit auch gerade nicht so gut, so im letzten Vierteljahr läuft es nicht mehr gut. Und da fragte ich ihn, ist dir aufgefallen, dass du zweimal ein Vierteljahr gesagt hast? Ein Vierteljahr keine Bibel mehr, ein Vierteljahr läuft es in der Schule nicht mehr gut. Das fiel ihm dann auch auf und ich denke, er hat daraus gelernt, hat dann schon noch das Abitur gemacht und auch einen guten Beruf ergriffen. Aber war interessant, dass die Bibel und sogar die schulische Leistung parallel liefen. Wobei ich das jetzt nicht verallgemeinere nach dem Motto, wenn jemand schlechter Schüler ist, sollte er anfangen, der Bibel zu lesen. So kann man den Satz nicht rumdrehen. Aber hier fehlte einfach der Segen Gottes. Wenn ich Gottes Wort lese, vermittelt das eigentlich all das, was ich suche. Es vermittelt die Liebe Gottes. In einem Psalm heißt es, es gibt für mich kein Glück außer dir. Glück bedeutet ja zufrieden sein in seinen Lebensumständen. Es vermittelt Anerkennung, Geborgenheit, ja, inneren Frieden, auch Bereitschaft, vergeben zu können und Vergebung selber zu beanspruchen. Ja, das ist einfach sehr schön. Ich denke auch für dieses neue Jahr, wenn es ja heißt, dass wir aus dieser Quelle des Lebens dieses Segenswasser empfangen und das auch noch umsonst. Warum? Weil Jesus dafür bezahlt hat, als er sein Leben für uns gab. Das ist doch etwas sehr Schönes. Ich möchte einfach zwei oder drei Bibelverse sagen für dieses kommende Jahr auch, die so ein bisschen Segenswasser Gottes sind. Mehr für Männer geeignet. Der erste Vers, Sprüche 16, Vers 3. Da heißt es, befiehl dem Herrn deine Werke, so werden deine Pläne gelingen. Aber vielleicht nicht nur für Männer, auch für Frauen. Ja, das war der eine Vers. Hebräer 13, Vers 5 heißt es, ich will meine Hand gewiss nicht von dir abziehen und dich sicherlich nicht verlassen. So eine Zusage der Nähe und Führung Gottes. Ja, und dann dieser schöne Spruch, den ja viele kennen, meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit heißt ja nicht nur die Zeitspanne, sondern ich denke auch die Zeitplanung. Das ist ja auch wichtig, die Dinge mit ihm abzusprechen. Meine Zeit steht in deinen Händen, denn wenn ich die Dinge mit ihm abspreche, Gottes Wege sind immer gangbar. Das ist das Tolle. Gottes Wege sind immer gangbar. Bei dem eigenen Weg kann man irgendwo auch manchmal stecken bleiben oder versumpfen. Die eigenen Wege, aber Gottes Wege sind immer gangbar. Ja, und ich möchte einfach mit einer Aufforderung schließen, die ich auch zu Beginn schon eingebaut hatte. Meine Frau ermahnt mich manchmal und sagt, du musst mehr trinken. Und das würde ich gerne weitergeben. Wenn Gottes Wort das Wasser des Lebens ist, dann würde ich das gerne weitergeben, du musst mehr trinken. Herr Jesus, wir danken dir für das wunderbare Wort, beten, dass du uns segnest in diesem Wort, auch in diesem neuen Jahr, und dass du unser Leben erfüllst. Amen.